Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids. Moin Moin aus Münster, hier kommt eine neue Folge Korbleger, der Basketball-Podcast für Kids. Ich habe mich mal wieder hier in der Gegend umgeschaut und einen coolen Gesprächspartner gesucht. Und stellt euch vor, ich habe einen gefunden. Philipp Kappenstein hat die WWU Baskets in die Pro B gebracht. Und wahrscheinlich hätte er es auch mit ihnen in die Pro A geschafft. Warum er die Baskets nicht weiter trainiert hat und was er jetzt für den Verein macht, hat er mir in einem tollen Gespräch erzählt. Besonders cool war, dass wir vorher ein Spiel 1 gegen 1 machen konnten. Besonders blöd war, dass ich verloren habe. Wenn ihr mich fragt, der Schiri war gekauft. Ich habe genau gesehen, wie Philipp ihm vorher 50 Cent zugesteckt hat. Aber lassen wir das. Ich warte lieber mal auf die Chance, mich zu rächen. Jetzt geht's erstmal los mit dem Interview. Teil 1, Philipp Kappenstein gegen Korbleger. Stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin Philipp Kappenstein, bin aktuell hier für die WWU Baskets tätig, war lange Jahre Headcoach dieser Mannschaft, habe sie bis in die Pro B trainiert, bis vor 2 Jahren, bin außerdem hauptamtlich Lehrer hier am Pascal-Gymnasium, bin hier verantwortlich für sehr viele junge Basketballer von der U12 bis zur NBBL, genau, und bin Basketballer mit Herz und Seele.
Wie alt warst du, als du angefangen hast, Basketball zu spielen?
Ich habe mit 8 Jahren angefangen, auch in Münster beim TSC. Leider gab es damals noch keine höhenverstellbaren Körbe, so wie heute, sodass das Basketballer-Einstiegsalter damals eher ein bisschen älter war. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich meine ersten Körbe geworfen habe in Spielen. Aber trotzdem habe ich mit 8 Jahren angefangen und ich denke eigentlich, dass das auch heute ein gutes Einstiegsalter ist für Basketball.
Hattest du damals einen Lieblingsspieler?
Ja, ich bin natürlich da angefangen Ende der 80er Jahre, das ist schon ein bisschen her, und Lieblingsteam waren damals die Showtime Los Angeles Lakers und Lieblingsspieler Magic Johnson und kurz danach Scottie Pippen von Chicago Bulls.
Okay. Welche Position hast du gespielt?
Ich glaube, über die gesamte Zeit gesehen wirklich 1 bis 5. Meine Lieblingsposition war eigentlich immer die Position 3. Zwischendurch, als ich jung und fit war, habe ich auf der 2 gespielt, aber teilweise auch auf der 1. Und als ich ein bisschen älter und langsamer wurde, auf der Position 4.
Okay. Kannst du an einem 3,5-Meter-Korb danken?
Sollte noch gehen. Muss mich auf jeden Fall sehr gut warm machen. Ich kann ja hier in der Schule immer so ein bisschen schummeln, weil wir alle Körbe verstellen können. Und da kann ich immer so 5 bis 10 Zentimeter runtergehen, ohne dass man es sofort sieht. Aber es sollte eigentlich noch klappen an einem guten Tag.
Hast du noch andere Sportarten gemacht?
Viele. Also als ich so in deinem Alter war, habe ich parallel Tennis, Fußball, Basketball gespielt. Habe auch mal Baseball gespielt. Eigentlich habe ich alles, was irgendwie mit Bällen zu tun hat, immer schon sehr gerne gemacht. Aber es war ziemlich schnell klar, dann mit 11, 12, dass Basketball am besten funktioniert. Und dabei bin ich auch geblieben. Aber als guter Münsteraner spiele ich natürlich auch ganz gerne Speckbrett. Immer noch als Hobby, genau.
Wann hast du die erste eigene Mannschaft trainiert?
Schon ziemlich früh. Also ich habe schon, als ich selber noch gespielt habe, Freunde von mir trainiert. Als ich selber bei dem UBC in der 2. Bundesliga gespielt habe, damals mit 21, so habe ich beim TSC tatsächlich eine Hobbymannschaft trainiert, die neu angefangen hat. Wir sind auch in den ersten 4 Jahren 3-mal aufgestiegen. Das hat viel Spaß gemacht. Waren viele Freunde von mir, die eigentlich vom Tennis gekommen sind, und habe aber auch schon als Jugendspieler davor immer mal bei den ganz Kleinen als Trainer mit ausgeholfen und macht mir eine Menge Spaß, mittlerweile sogar mehr Spaß als das Spielen selber.
Was war für dich der schönste Moment, den du als Spieler mit dem UBC erlebt hast?
Als Spieler, ja, also eigentlich, als wir aufgestiegen sind in die 2. Bundesliga damals. Davor sind wir schon in meinem ersten Herrenjahr, da war ich 17 gerade geworden und aus den USA von der Highschool wieder da. Da sind wir von der 2. in die 1. Regionalliga aufgestiegen als Erster. Das war super toll, tolle Feier, auch eine wichtige Rolle gespielt. Dann sind wir 2 oder 3 Jahre später in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Damals gab es keine Pro A, Pro B, sondern nur eine 2. Bundesliga, also entsprechend der heutigen Pro A eigentlich. Sind das allerdings nicht als Erster. Darum war, ist es natürlich immer schöner, als Erster aufzusteigen. Wir sind dann quasi nachgerückt über Lizenzverfahren, genau wie der UBC jetzt in die Pro A oder die WWU Baskets vor einem Jahr. Und von daher war es vielleicht sogar schöner, der erste Aufstieg in meinem allerersten Herrenjahr. Das muss man immer sehr zu schätzen wissen, das, obwohl ich da sehr lange gespielt habe. Ne?
Vermisst du das Basketballspielen?
Eigentlich nicht. Also ich meine, das Schöne ist, ich kann wieder spielen und kann noch spielen. Dadurch, dass ich direkt, als ich aufgehört habe, als Spieler mit 28, 29 Trainer geworden bin und auch direkt da in der ersten Regionalliga damals in Wulfen weitermachen konnte und dann da 3 Jahre Trainer war und dann 9 Jahre hier in Münster in der ersten Regionalliga oder Pro B. Auch in Wulfen sind wir damals in die Pro B aufgestiegen in meiner Trainerzeit. Bin ich eigentlich immer sehr nah dran gewesen, ne? Und jetzt treffen wir uns einmal in der Woche mit ehemaligen Mitspielern von mir, die alle auch relativ hochklassig gespielt haben, hier in Münster im Schlauen Gymnasium und spielen. Und geredet wird noch auf Zweitliganiveau, gespielt, will man, weiß man nicht so genau. Macht auf jeden Fall mir noch viel Spaß und vor allem macht es mir viel Spaß. Ich bin jeden Tag hier mit den Schülern in der Halle im Pascal, habe jeden Tag mit Basketballern zu tun in jedem Alter und darum bin ich eigentlich mittendrin und es fehlt mir nichts eigentlich.
Und was war dein schönster Moment als Trainer?
Ja, auf jeden Fall der Aufstieg mit dem UBC, ne, in die Pro B, weil wir haben da jahrelang drauf hingearbeitet, waren 3 Jahre in Folge Zweiter, waren immer nah dran, sind einmal sehr, sehr knapp nur wegen des Korbverhältnisses gescheitert damals gegen die Rheinstars Köln. Und es war wirklich eine eigentlich perfekte Saison, in der wir nur einmal verloren haben, dann als wir aufgestiegen sind. Aber der Moment, wenn man so lange drauf hingearbeitet hat und sich natürlich ein gewisser Druck auch aufbaut, das war wunderschön, weil wir auch da es geschafft haben. Als ich angefangen habe in Münster als Trainer, hatten wir in der Unihalle, glaube ich, 150 Zuschauer im Schnitt. In dem Jahr war es so, dass die letzten 6 Heimspiele in der ersten Regionalliga mit über 1000 Zuschauern ausverkauft waren in der Unihalle und Leute nach Hause geschickt wurden und man lange im Vorverkauf Karten haben musste. Das war Nummer 1. Weil ein super toller Moment war natürlich in unserem ersten Probejahr, als wir aufgestiegen sind, wo eigentlich keiner irgendwas erwartet hat von uns als Aufsteiger. Wir nach dem 7. Spieltag mit 2-5 Siegen auf dem Abstiegsplatz standen, glaube ich, und dann einfach nicht mehr verloren haben, durchmarschiert sind, die Saison, die reguläre als Erster im Norden beendet haben und dann völlig unerwartet in Playoffs eben bis ins Finale gekommen sind, auch da den sportlichen Aufstieg in die Pro A geschafft haben. Dann ein Endspiel hatten gegen Leverkusen, wo wir dann Vizemeister geworden sind. Die sind damals dann hochgegangen, wir hätten hochgehen dürfen, sind's aber nicht. An unserer Stelle ist Schwenningen hochgegangen und trotzdem war es so, dass wir da in der Rückrunde nach dem Last-Second-Buzzer-Beater von Jojo Cooper damals gegen Iserlohn einfach nicht mehr verloren haben, wie gesagt. Ich glaube, eine Siegesserie von 11 Spielen hatten. Die Halle ausverkauft war, wir teilweise mittags um 12 Uhr samstags ein Shootaround hatten vor dem Spiel, das wir abends hatten. Und die Leute da einmal um die komplette Halle Bergfidel anstanden, um da Restkarten zu ergattern. Dass man sowas erleben darf, ne, dass man 10 Spiele nacheinander 3000 Leute in der Halle hat. Wie gesagt, habe eben schon gesagt, mit 150 angefangen, das war halt für uns alle unfassbar. Wir konnten das nie richtig realisieren, weil immer das nächste Spiel war, das nächste Spiel und das nächste Spiel, das nächste Spiel. Das hörte nie so richtig auf irgendwie. Aber diese beiden Jahre, wie gesagt, mit dem Aufstieg und direkt im Folgejahr eben der Pro B-Meisterschaft im Norden, die waren wirklich ein absolutes Highlight, was, glaube ich, auch ganz, ganz schwer zu toppen ist, weil ja, es werden nicht viele Meister. Ich habe das als Spieler selber erlebt, bin immer hinterhergelaufen als Spieler, hat nur einmal geklappt und das in einer relativ tiefen Liga damals. Und darum konnte ich das dann ein bisschen reflektierter schon sehr wertschätzen als Trainer. Und habe versucht, den Spielern das auch mal klar zu machen, wie besonders das ist, was sie gerade schaffen eigentlich. Und das hat uns da ziemlich weit getragen. So.
Gibt es einen Moment in deiner Karriere als Spieler und Trainer, den du lieber vergessen würdest?
Ja, natürlich. Ne? Also vor allem als Spieler vielleicht gar nicht mal so sehr. Als Trainer auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das letzte Spiel, was ich beim WWU Baskets gecoacht habe in Bochum, wo wir das Hinspiel gewonnen haben, hier im Aufstiegsspiel um den Pro A-Aufstieg 2021 in der Corona-Saison, was eh eine super schwere Saison war, mental, und wir eigentlich ganz tolle Playoffs gespielt haben, uns toll durchgespielt haben. Auch das Spiel an sich war überhaupt nicht schlecht, wir haben gut gespielt, wir haben kurz vor Ende, 7 Minuten vor Ende geführt, hatten das Hinspiel mit 6 Punkten zu Hause gewonnen oder mit 5 oder so. Und haben dann aber am Ende abreißen lassen müssen. Ne? Und Bochum war einfach von der Qualität den Schritt besser als wir, waren noch ein bisschen professioneller aufgestellt, sind auch verdient aufgestiegen, muss man sagen, in dem Jahr. Und trotzdem waren wir so nah dran, ne, dass man sich eben für diesen ganzen Aufwand während Corona, die zig Testungen über die Saison, ohne Zuschauer zu spielen, ohne Resonanz zu trainieren und so weiter, da hätte man sich wirklich belohnen können und das tat schon sehr weh im Endeffekt, ne? Aber trotz allem haben die Jungs da das Beste draus gemacht. Wir waren da als Team natürlich sehr eng zusammengewachsen. Aber das war trotzdem ein bitterer Moment, weil ich gerne gesehen hätte, dass sich das Team und wir auch dafür belohnt hätten, ne? Mhm. Für diesen ganzen Schlauch.
Warum hast du dich entschieden, nach 9 Jahren als Trainer der Pro B-Mannschaft aufzuhören?
Ja, also das steckt eigentlich schon in der Frage. Die 9 Jahre waren eine super lange und sehr, sehr intensive Zeit und ich habe es nie hauptamtlich gemacht. Es gab Jahre, da war in der Liga kein anderer Trainer nebenberuflich Trainer, sondern alle waren es wirklich hauptamtlich und ich war immer gleichzeitig mit einer vollen Stelle hier Lehrer und auch Trainer und habe natürlich auch eine Familie und eine kleine Tochter und es war einfach sehr, sehr viel immer und es war immer sehr auf Kante und es gab jedes Jahr im Sommer die Diskussion zu Hause, sollte ich es weitermachen, sollte ich es nicht weitermachen und es war einfach mal an der Zeit, da auch im Sinne der Familie einen Schritt zurückzumachen. Auch bei mir selber war es so, dass nach 9 Jahren wirklich sehr viel Energie dabei in die Sache geflossen ist und ich will Sachen, die ich mache, immer mit 110% machen und es war einfach Zeit für eine Pause, ne? Und ich sehe das in keinster Weise als aufhören, weil dafür bin ich noch viel zu jung und habe auch viel zu viel Spaß am Trainieren und das auch liegen unabhängig, ne, irgendwo und auch unabhängig davon, ob es Senioren- oder Jugendbereich ist. Aber ein Grund war sicherlich auch, ich hatte meiner Tochter immer versprochen, wenn sie 8 ist, dass ich sie selber trainiere. Und da hat sie mich dann auch ein bisschen drauf festgenagelt, hat das immer mitgemacht und ich war viele Wochenenden in Dresden, in Berlin und wo auch immer, ne, wo wir auch immer waren. Ostersonntag in Coburg war auch ein sehr schönes Erlebnis in der Corona-Zeit, wo wir das Frühstück vor die Tür gestellt bekommen haben und nicht gemeinsam essen durften. Und wie gesagt, das war einfach mal Zeit für eine Pause. Es waren super viele schöne Momente und irgendwann wollte ich mal darauf zurückblicken und mal sagen, komm, jetzt reflektiere ich das mal, bilde mich auch mal ein bisschen weiter, guck mal wieder ein bisschen selber über den Teller ran, lerne auch mal neue Sachen kennen. Ja, genau. Und jetzt bin ich eigentlich wieder frisch und hätte auf jeden Fall auch viel Lust, in Kürze wieder noch ein bisschen mehr zu machen. Versuche schon sehr viel zu machen, mach sehr viel in der Schule, mach sehr viel mit unseren Jugendspielern, kenne, glaube ich, jeden Jugendspieler von der U12 ab bis zur NBBL plus Herrenbereich und genieße die Wochenenden aktuell, aber kann mir auch sehr gut vorstellen, bald wieder auch an Wochenenden viel Zeit in der Halle zu verbringen.
Okay. Wie hast du es geschafft, sowohl Trainer als auch Lehrer zu sein? Hattest du jemals Freizeit?
Ja, die Freizeit muss man sich nehmen, ne? Also im Endeffekt, ja, ich habe hier eine ganz tolle Schule, die NRW-Sportschule ist, wo ich sehr viel auch als Trainer arbeiten darf. Und Basketball ist einfach mein Leben so, ne? Und ich mache sehr viel hier an der Schule, was mit Basketball zu tun hat. Bin nicht ganz so viel im Unterricht, sondern mehr eben in der Halle und im Vormittagstraining und konnte das eben ganz gut verbinden. Hatte auch teilweise die Profispieler, wenn sie Morgentraining hatten, hier bei mir in der Schule. Habe ja auch die Vorzüge, dass man als Lehrer nicht bis 6 Uhr abends im Büro sitzt und die Vorbereitung eben dann flexibel gestalten muss, sei es jetzt im Bus auf Auswärtsfahrten, wie auch immer natürlich. Aber es hat immer super geklappt. Ich bin ganz toll von der Schule unterstützt worden. Ich bin von meiner Familie überragend unterstützt worden und war, wie gesagt, immer anstrengend, aber nie so, dass ich es nicht gerne gemacht habe. Ich war eigentlich jeden Abend dann sehr, sehr gerne in der Halle und auch morgens wieder gerne in der Schule. Wie gesagt, hat immer viel mit dem Sport zu tun und wie gesagt, die Stelle hier an der Schule ist echt ein Traum für mich so. Macht sehr viel Spaß.
Trainierst du gerade eine Mannschaft?
Ich trainiere die U10 weiblich aktuell, genau, die jetzt ihre ersten Spiele gemacht hat dieses Jahr, jetzt 5 Freundschaftsspiele gespielt hat, genau, und mit denen man nächstes Jahr auch im Ligabetrieb an den Start gehen wird, das ist eher so als Starthilfe zu verstehen, dass die Mädchen Spaß finden am Basketball, wir haben jetzt 14 Mädchen, die da fleißig trainieren auf jeden Fall, mit viel Begeisterung dabei sind und ist für mich natürlich was ganz, ganz anderes als vorher und ich bin auch nicht so, dass ich sage, alle, die gute Senioren-Coaches sind, sind auch gute Kindertrainer, aber ich versuche mein Bestes, macht mir viel Spaß und nebenbei jetzt nicht als Trainer, aber wie gesagt, arbeite ich eigentlich mit allen Spielern individuell, die hier so im Nachwuchsleistungsprogramm sind, also bin nach wie vor gut ausgelastet.
Würdest du gerne in Zukunft nochmal eine Pro A oder Pro B Mannschaft trainieren?
Ja, total. Mir hat auch so viel Spaß gemacht, dass ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann. Ob das jetzt das Schöne ist, ja, ich bin als Lehrer auf lange Sicht hier. Ich würde es natürlich am liebsten in Münster machen. Ob das jetzt in einem Jahr, in 2 Jahren oder in 5 Jahren ist, spielt für mich persönlich eigentlich keine Rolle. Aber ich kann es mir eigentlich sehr gut vorstellen, weil es einfach eine tolle Zeit war rundum und mir viel gibt. Aber ich auch glaube, dass ich da noch sehr viel selber auch geben kann, so dem Verein weiterhin und auch der Mannschaft, den Spielern mit auf den Weg geben kann. Von daher kann ich mir es gut vorstellen, ja.
Was soll ein guter Jugendcoach alles im Basketball können?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich denke, dass ein Jugendcoach vor allem die Sprache der Kinder sprechen muss, dass er verstehen muss, in welcher Phase, in welcher Wachstumsphase, in welchem Alter befinden sich die Kinder gerade. Er muss wissen, welche Belastung für welches Alter angemessen ist, muss verstehen, dass immer der Spaß, aus meiner Sicht zumindest der Spaß, immer noch im Vordergrund stehen muss, weil man nur Leistung bringen kann, wenn man Spaß dabei hat. Und das ändert sich übrigens auch nicht, wenn man erwachsen ist, ne? Auch für die Vollprofis, die bringen die beste Leistung, wenn sie gerne dahin gehen und gerne zum Training gehen, wenn sie Spaß haben untereinander, wenn es im Team stimmt. Und ich finde, dass Menschenführung ein ganz, ganz wichtiger Teil ist in jedem Altersbereich und gerade auch im Jugendbereich. Und dazu ist es so, für Jugendcoaches darf nicht das Gewinnen an allererster Stelle stehen, sondern die Ausbildung der Spieler. Auch das gehört für mich übrigens schon zusammen. Also ich glaube auch, dass die Spieler verstehen, was sie tun und es gerne machen, wenn sie auch mehr gewinnen als verlieren auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass das auch sehr wichtig ist. Aber vor allem sollte, wie gesagt, jeder Spieler seine Chance kriegen, sich zu entwickeln. Man sollte die Spieler schon gleich behandeln irgendwo und natürlich jeden individuell für sich. Und jeden, wie gesagt, jeder sollte sich mitgenommen fühlen. Ne? Man muss mit jedem kommunizieren und Stärken und aber auch Schwächen aufzeigen. Und ich bin ein großer Freund der positiven Verstärkung, dass man erstmal positiv spricht und dann aber auch konstruktiv an die Fehler rangeht. So.
Und was muss ein guter Jugendspieler können?
Er muss noch gar nichts können. Ein guter Jugendspieler muss vor allem den Willen und die Zeit mitbringen. Und dann ist es unsere Aufgabe, ihm das beizubringen. Und man erkennt Talent sehr schnell daran, wie schnell versteht ein Spieler das, was man ihm sagt, wie schnell setzt er das um. Und das Wichtigste ist vor allem, dass ein Jugendspieler wirklich immer fokussiert zum Training kommt, immer Lust hat, seine Leistung abzurufen, sich voll fürs Team einsetzt einfach auch. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich, dass der Wille und die Leidenschaft für den Sport die absolute Grundlage sind und das Allerwichtigste sind für euch Jugendspieler, was ihr mitbringen solltet.
Was braucht man, um junge Spieler gut fördern zu können?
Ein Ball, ein Korb reicht eigentlich. Und ich finde vor allem die Zeit natürlich, dass man sich die nimmt für die Kinder, für die Spieler, dass die Spieler sich die Zeit nehmen können. Ich finde es nicht wichtig, die modernsten Klamotten, die modernsten Schuhe, die tollste Halle zu haben. Ich finde, im Endeffekt geht es darum, dass man sich mit den jeweiligen Spielern, Kindern beschäftigt, dass man einen Korb hat, dass man einen Ball hat, einen Boden, auf dem man dribbeln kann. Und dann kann man überall, glaube ich, gute Arbeit machen. Ne? Genau.
Wie viele Jugendmannschaften habt ihr beim UBC?
Viele. Wir haben aktuell 3 U10-Mannschaften, wir haben 4 U12-Mannschaften, wir haben 4 U14-Mannschaften, wir haben aktuell 4 U16-Mannschaften, im nächsten Jahr 5, wir haben 2 U18-Mannschaften, eine JBBL, eine NBBL. Das Zählen musst du machen. Und die Tendenz ist klar steigend. Ne? Also ich glaube, wir haben insgesamt, lass mich einmal rechnen, 3, 7, 11, 15, 17, 19 Jugendteams, wenn ich es jetzt richtig überschlage, plus U12-Mädchen plus U14-Mädchen plus U16-Mädchen. Also es geht auf jeden Fall in einen guten 20er-Bereich rein und die Tendenz ist klar steigend. Wir haben fürs nächste Jahr schon klar, dass wir eine 5. U16-Mannschaft brauchen. Die Kinder wirklich kommen am laufenden Band, die Halle ist überfüllt. Wir versuchen schon bestmöglich allen Hallenzeiten zu bieten und kommen auch da an unsere Kapazitäts-, aber auch Trainergrenzen irgendwo. Ne? Aber wir tun alles und würden uns total freuen, wenn wir auch da mit den Stadtteilvereinen sehr eng zusammenarbeiten, noch mehr zusammenarbeiten würden und denen auch wollen wir auch unbedingt unter die Arme greifen, dass man eben in Münster ein wirklich breites Vereinsfeld für Basketball aufbauen kann einfach und sich nicht alles nur auf den UBC zentriert. Das finde ich persönlich sehr wichtig und damit würde man noch mehr Kinder ansprechen können und zum Basketball bringen, ähnlich wie es im Fußball jetzt schon ist. Ne?
Was muss man machen, wenn man bei euch in der JBBL spielen will?
Fleißig trainieren. Das ist schwer zu sagen. Ne? Es ist natürlich so, dass die JBBL schon ein sehr, sehr hohes Niveau hat. Und ich denke, man sieht ja schon während der U12, U14-Zeit, wo der Weg hingehen kann. Und was ich eben gesagt habe, das Wichtigste ist, wenn man mit Enthusiasmus, Leidenschaft dabei ist, wenn es dann mit dem Talent gepaart ist, dann hat man da sehr gute Chancen, diesen Weg zu packen, aus meiner Sicht. Ne?
Und hier endet der erste Teil des Interviews. Wenn ihr wollt, könnt ihr direkt Teil 2 hören. Also holt euch was zu trinken, nehmt euch einen Keks und weiter geht's. Ich sag bis gleich, euer Emil.